Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Wie schön war das im Paradies? Alles war gut. So hat es Gott ja festgestellt, denn es war alles geregelt. Es gab Gott, es gab die Menschen, es gab Tiere, es gab Pflanzen. Alles war klar. Adam und Eva wussten, an wen sie sich wenden mussten. Sie wussten, wie das Leben funktioniert. Sie wussten, wo das Essen war. Sie wussten, man braucht sich nicht schämen. Paradiesisch. Und wenn wir von der Ewigkeit lesen, dass wir kein Licht mehr brauchen, weil Gott das Licht ist, dass wir zum Festmahl eingeladen sind und nicht mehr in Aldi gehen brauchen, dass das, was wir jetzt erkennen, das Stückwerk, dass das dann zur Vollständigkeit werden wird und dass alle Tränen abgewischt werden, dann ist auch wieder alles gut. Es ist alles geregelt. Wunderbar. Paradiesisch. Da bleibt nur so eine klitzekleine Herausforderung. Die Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Die Zwischenzeit, wie Adam Frey sie nennt. Und auch die, die nicht Zeitung lesen, die merken, es ist nicht gerade paradiesisch. Aber so hätten wir es gerne. Aber wenigstens so, dass alles geregelt wäre und wir wüssten, was wir tun sollen und was zu tun ist. Heute ist Totensonntag für die einen, die anderen nennen es Ewigkeitssonntag. Wir denken der Toten, die es im Paradies nicht gegeben hätte. Diese Trennung wäre uns erspart geblieben. Und so gedenken wir heute besonders der Toten diesen Jahres. Wir haben den Trost der Ewigkeit, ein Wiedersehen in der Nähe Gottes und das Hoffen im Glauben. Das kann unsere Trauer lindern oder einen Weg vorzeichnen, wie wir aus der Trauer rauskommen. Aber auch hier, an diesem Tag, sozusagen am Silvester des Kirchenjahres, sind wir wieder beim Thema Zwischenzeit. Wir können unsere Hände gegen den Himmel strecken, aber mit den Beinen stehen wir fest auf der Erde. Ich war vor ein paar Wochen in einem Kloster für ein paar Tage und habe auch da diese Predigt vorbereitet. Und habe dem Raimund ein Bild geschickt von meinem Nachttisch. Da lagen zwei Bücher nebeneinander. Die Bibel und die Geschichte, wie Kaiser Otto vorangekommen ist. Der christliche Sachsenkönig, der mit dem Schwert die heidnischen Helveter bekehrt haben wollte. Realität auf der einen Seite, Realität auf der anderen Seite. Und das ist die Spannung. Biblisch haben wir das, danke schön Raimund, biblisch haben wir das aus der Jahreslosung von 2013, die wir gerade auch schon vorgesungen bekommen haben. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Und auf der anderen Seite schreibt Jeremia, in der Verbannungsstadt Babylon übrigens, suchet das Beste für eure Stadt und betet für sie zum Herrn. Was ja jetzt gerade auch hier in Dortmund passiert ist. Was machen wir nun in dieser Zwischenzeit? Was ist das beste Vorgehen? Einerseits um die Stadt kümmern, bestimmt. Andererseits wissen, dass es nicht die bleibende Stadt ist, auch richtig. Gar nicht so einfach. Und dabei wäre es so einfach, dieser Weg vom Paradies zur Ewigkeit. Dazwischen liegt doch eigentlich dieser gerade Heilsweg. Und trotzdem finde ich das für mich oft gar keine so einfache Frage. Dieses richtig oder falsch. Denn wenn ich in die Bibel gucke, entdecke ich so manche Probleme. Es gibt viele Sachen, die stehen in der Bibel gar nicht drin. Steht nicht drin, wie viel Smartphone am Tag günstig ist oder nicht. Und zu manchen Themen sagt Jesus auch gar nichts, wo man denkt, da müsste man doch was gesagt haben. Was weiß ich generell zur Sklaverei. Und so manche Sachen sind sehr widersprüchlich in der Bibel. Ein paar Beispiele. Das Thema allmächtiger Gott. Im 1. Mose 17, Vers 1 stellt Gott sich Abraham als der allmächtige Gott vor. Im Hebräischen El Shaddai. Und in Markus 6 wird von Jesus berichtet aus seiner Heimatstadt Nazareth. In Vers 5 lesen wir, und er konnte dort kein Wunder tun. Grund war, dass die Menschen gar nicht an ihm glaubten. Man hörte so Zitate wie, das ist doch der Sohn unseres Zimmermanns und wir kennen doch seine Geschwister. Ist der allmächtige Gott da von so ein paar nervigen Nazarenern begrenzt? Können wir da als Regel ableiten, wenn wir nicht genug glauben, kann Gott nichts tun? Ich habe in dem Nachlass meiner Eltern einen Brief gefunden von einem Mitpresbyter an meinen Vater. Und man muss dazu wissen, meine Mutter war immer chronisch krank. Und in dem Brief stand drin, sag mal, betest du nicht richtig, glaubst du nicht richtig, wie kann das denn sein, dass deine Frau immer krank ist? Das hat mich unheimlich getroffen, zumal es ein Presbyter war, den wir zu unserer Hochzeit alle biblischen Texte haben vorlesen lassen, weil er so schön salbungsvoll reden konnte. Denken wir nicht oft auch, die Allmacht Gottes ist beschränkt, wenn ich nach Nahost gucke, wenn ich nach Afrika gucke, wenn ich in die Ukraine gucke? Anderes Thema, ist Gott Liebe? 2. Mose 10, Vers 13, du sollst nicht töten. 12 Kapitel später, 2. Mose 32, befiehlt Gott den Leviten, alle Israelis zu töten, die das goldene Kalb angebetet haben. Schwierig. Und das ist nicht die einzige Stelle, wo das so ein bisschen schwierig ist. Gibt es da eine Regel, im Namen Gottes darf ich vielleicht nicht töten, aber wenigstens strafen? Ich persönlich komme auch mit der wunderschönen Befreiungsgeschichte von Paulus nicht so richtig klar. Apostelgeschichte 6. Da wird Paulus von Engeln so richtig mit großem Kino aus dem Gefängnis befreit. Die Geschichte steht in jeder Kinderbibel drin. Mein Problem damit, 6 Verse vorher, nämlich Apostelgeschichte 6, Vers 1, wird berichtet, wie Herodes Jakobus enthauptet hat, der wahrscheinlich im gleichen Gefängnis gesessen hat. Manchmal sind es auch Prinzipien, die sich so ein bisschen widersprechen. Paulus schreibt uns, Mann und Frau soll der Obrigkeit an jeder Stelle untertan sein. Im Alten Testament wettern die Propheten gegen die Obrigkeit als falsche Gesetzesmacher. Und in der Offenbarung wird die Obrigkeit schwer bekämpft, weil sie sich über Gottes Gebote hinwegsetzt, als Tier beschrieben. Wie ist das? Am Anfang der Geschichte in der Bibel waren Gott die Regeln unheimlich wichtig. So wichtig, dass er sie persönlich auf 2 Steine geschrieben hat. Und als Mose diese Steine vor Wut zerstört hat, hat Gott nicht bockig gesagt, dann macht doch, was er wollt. Nein, er hat sich geduldig hingesetzt und sie wieder auf die Steine geschrieben. Alle 10 Gebote. Und dazu hat der Mose noch 100 andere diktiert und den Geschichtsschreibern und Propheten noch Wahrheiten geschickt, damit wir alles lesen können und aufgeschrieben haben. Trotzdem für mich an diesem toten Ewigkeitssonntag die Frage, was ist jetzt richtig? Und das ist ja auch die Erfahrung, die die Juden gemacht haben, die so um Jesus herum waren. Sie bemühten sich ja teilweise wirklich extrem genau das zu tun, was sie von Gott verstanden haben, was sie in der Bibel gelesen haben. Wir sehen diese Pharisäer oft im Nachhinein als negativ, weil sie immer wieder mit Jesus in Streit geraten sind, weil sie ihn herausgefordert haben. Aber ehrlich gesagt, ich wäre stolz, wenn ich so viel Zeit und Aufwand in mein Leben mit Gott stecken würde wie diese Leute. Und trotzdem verzweifeln sie an Jesus, an Gott persönlich, von dem sie dachten, dass sie alles wüssten oder wenigstens sehr viel. Oft kommen wir in ganz reale Situationen, in denen wir entscheiden müssen oder wollen oder können, was jetzt zu tun ist. Da wäre so ein Regelbuch echt cool. Auf welche Schule schicke ich mein Kind? Darf ich für die Firma XY arbeiten? Was mache ich mit der Schusswaffe als christlicher Polizist? Da gibt es viele Fragen, die wirklich schwierig zu beantworten sind. Mit den vorhin erwähnten Pharisäern komme ich auf eine Einsicht, warum dieses richtig falsch, diese moralischen Werte manchmal so schwierig sind. Warum waren die Pharisäer, und das waren wie gesagt Menschen, die wirklich versucht haben, nach Gottes Willen zu leben, warum waren die teilweise so verrufen? Sie haben doch sich an Gottes Ordnung gehalten. Ich glaube, dahinter liegt, weil sie mit diesem richtig falsch auch ganz oft ein Verurteilen verbunden war. Und zwar aufgrund der Regeln und nicht aufgrund des Menschen oder des Seins oder der Absicht von Menschen. Und ich glaube, das ist das, was Jesus so oft umdreht. Regeln sind wichtig, aber erstmal nimmt er den Mensch in den Blick, in den Fokus. Die oft zitierte Ehebrecherin, die entlässt Jesus nicht aus den Regeln, aber er nimmt sie in den Fokus und vermeidet ihre Verurteilung. Jesus selbst hat schon gesagt, dass er nicht jetzt als Richter gekommen ist. Und ich denke, wir schon gar nicht. Barmherzigkeit mit der Vergangenheit und klar mit der Zukunft. So interpretiere ich oft Jesu Handeln. Und darum verzweifeln wir auch oft an Jesus, an Gott persönlich, obwohl wir ihn doch so gut kennen. Barmherzig mit der Vergangenheit und klar mit der Zukunft. Ganz deutlich wird das für mich an der für mich spannendsten Bibelstelle in der Bibel, Matthäus 19, Vers 7 bis 9. Da fragen die Pharisäer Jesus, sag mal, warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und sich scheiden zu lassen? Und man muss, denke ich, sofort, boah, das war doch eigentlich eine coole Regel. Jesus sagt, Mose hat euch wegen eurer harten Herzen gestattet, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an war es aber nicht so gewesen. Was Jesus hier sagt, halte ich für sehr generell. Es gibt eine Ordnung, die Gott genauso geschaffen hat wie Arme, wie Beine, wie Hunde, wie Katzen. Und die ist gut. Aber jetzt haben die Menschen ihr Herz verloren. Es ist hart geworden. Das Thema dieser Zwischenzeit ist eigentlich, wie gehe ich mit diesem dauerhaften Verstoß gegen die Ordnung um? Wie kann ich mit diesen Auswirkungen umgehen? Ich glaube, wir müssen uns mal auf die Suche machen, um eine Idee davon zu bekommen, wie sich Gott dieses Leben in dieser Zwischenzeit vorgestellt hat. Also Fakt 1 ist, seine Regeln sind nicht gebrochen worden. Sie sind immer noch gültig. Sie sollen immer noch unser Zusammenleben ordnen. Jesus hat immer gesagt, nicht ein einziger I-Punkt vergeht. Aber es muss etwas anders geben, wie wir diese Regeln in unser gelebte Realität umsetzen können. Gott bietet uns hier einen Weg an, seine Gebote zu verstehen und danach zu leben. Durch den Propheten Hesekiel macht er uns ein Angebot, und das haben wir gerade in der Losung schon gelesen, in der Vorlesung schon gehört. Ich will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnung halten können. Das lesen wir Hesekiel 11, 19 und 20. Damit wir in seinen Ordnungen wandeln, gibt er uns ein neues Herz. Also für mich als Kopfmensch ist das so gar nicht klar. Ordnung ist doch was für den Verstand, oder nicht? Gottes Ordnung sollen für das Herz sein? Ich glaube, es liegt daran, dass der andere in den Fokus kommt. Dass ich auf den anderen schauen will. Liebe voll leben. Unser Motto hier in Körne. Gottes Ordnung sollen zur Liebe führen und nicht zum juristischen Recht. Vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere an die Predigt zur Liebe Gottes vor ein paar Wochen. Das Besondere an Gottes Liebe ist, der andere steht im Fokus. Deswegen war vom letzten Jahr die Jahreslosung auch so tröstlich, wo eine ausgestoßene Frau erkannt hat, du bist ein Gott, der mich sieht. Das steht im allerersten Buch der Bibel, Vers 16, Kapitel 16, Vers 13. Liebevoll leben. Das erklärt für mich einige dieser logischen Widersprüche. Diese Mysterien des Glaubens, ich muss sie aushalten. Jesus folgen, das ist der Weg. Nirgendwo hat Jesus gesagt, folgt meinen Regeln. Er hat gesagt, folgt mir. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Als Jesus hier auf der Erde war, war sein Ziel bestimmt, vielen Leuten von seinem Vater zu erzählen, evangelisieren. Und trotzdem war er viel mit Heilen beschäftigt. Ich denke, er konnte aus lauter Liebe gar nicht anders, als sich von kranken Menschen aufhalten zu lassen. Und oftmals waren diese Krankheiten auch Grund für soziale Irritationen, die er dabei auflösen wollte. Wie oft haben wir heute in dieser Zeit zwischen Paradies und Ewigkeit soziale Irritationen aufgrund von Andersartigkeit, aufgrund von eigenen Problemen. Und ich glaube, es ist völlig egal, ob ich das absichtlich mache, ob das angeboren ist, ob das angelernt ist oder der Teufel es bewirkt hat. Ich begegne Menschen, die manchmal eine nicht so leichte Geschichte haben und deswegen Dinge tun, die mir vielleicht erstmal so unbiblisch vorkommen. Und oftmals sehen wir auch gar nicht genau das, was da Wirklichkeit ist, sondern machen uns so ein eigenes Bild, warum jemand irgendwas anderes tut. Und das ziehen wir unsere Bewertung mit rein und es wird noch schwieriger. Ich habe, muss ich zugeben, ehrlich gesagt, allen meinen drei Kindern einen Knochen gebrochen. Zweimal war es ein Unfall, einmal war es eine Rettungsaktion, weil der Tobias die Böschung runterrührt und ich ihn so festgehalten habe und dabei den Arm ausgekugelt habe. Für den Kinderarzt sah das genauso aus, als ob ich die Kinder die Treppe runterschubsen wollte. Glücklicherweise kannten wir den Kinderarzt und er hat dann so auch gehandelt. Aber wie ist das für dich? Nehmen wir mal an, du wüsstest, jetzt guckt euch nicht um, dein Sitznachbar wäre ein Dieb. Könntest du da locker sitzen, wenn der so ganz offen sagt, ja, ist in Ordnung für mich? Jesus hat mit Judas Abendmahl gefeiert, obwohl er wusste, dass der ab und zu mal in den Beutel gegriffen hat. Wir haben im Männerkreis über dieses Thema liebevoll leben ein Stück weit diskutiert. Und einer der Männer sagte, es gibt immer wieder Situationen, da bin ich nur über diese Menschen genervt, wenn ich schon aus der U-Bahn komme. Wie soll ich da liebevoll leben? Das will ich doch, aber ich kann es in dem Moment gar nicht. Fand das sehr ehrlich und es ist auch schwierig. Manchmal ist man da wirklich in dieser Zwischenzeit gefangen. Und da kommt Demut zum Einsatz. Die Demut vor Gott, der uns allen als Sündern vergeben hat. Wir müssen einfach davon ausgehen, dass wir nicht mehr im Paradies sind und die Situation stehen, die wir einfach nicht durch Regeln behandeln können, sondern, wie der Apostel sagt, durch Liebe. Und wenn es nicht in Liebe geschieht, so würde ich wie ein tönendes Erz sein. Ich habe euch ein paar Widersprüche aufgezeigt, weil ich festhalten möchte, die Bibel, egal ob ich sie wörtlich nehme oder beim Wort, ist nicht ein Buch, aus dem ich alle meine Regeln ableiten kann. Bestimmt einige. Klar, Jesus ist der Herr, liebt einander, liebt und ehrt Gott. Aber ob zur Ehre Gottes ein Anzug gehört oder ob sauber geputzte Schuhe reichen oder reicht es schon, dass ich hier bin oder reicht es zur Ehre Gottes im Stream zu sitzen, das muss jeder selber entscheiden. Der eine weiß gar nicht, dass man Schuhe überhaupt putzen kann und der andere fühlt sich schon ein bisschen unehrenhaft, wenn die Krawatte schief sitzt. Ja, dann zieh doch deine Krawatte gerade und gucke nicht auf die anderen Schuhe. Nehmt Jesus zum Maßstab und nicht den eigenen Zollstock. Liebevoll leben bringt mich wieder ein Stück näher ins Paradies oder in die Ewigkeit. Auf jeden Fall in das Reich Gottes. Da, wo Gott seinen Willen leben kann, den er in uns gepflanzt hat. Es gibt nun mal keine Regeln, wie ich mit meinen Eltern umgehe und was ich einem Arzt sage, was er zu tun hat, wenn es zum Ende geht. Man muss das aus Liebe machen. Gott, Jesus hat uns wenig Grundsatzreden hinterlassen, vielmehr hat er Liebe vorgelebt. Und das ergab die Erfüllung dieser Ordnung. Gott weiß sehr wohl, dass das, was er uns eigentlich mit seinen Ordnungen gewünscht hat, dass wir das gar nicht alles umsetzen können. Und dieser tröstende Ausspruch von Jesus, warum Mose das Gebot zur Ehe halten durch einen Scheidungsbrief ein Stückchen aufgeweicht hat, sagt doch, ich würde euch Menschen wünschen, ihr könntet alle diese Regeln anwenden, aber ihr seht, ihr seid nicht in der Lage dazu. Darum habe ich Gott euch einen Ausweg gegeben, mit dem es möglich ist, wieder in vernünftige Beziehungen zu kommen und ihr könnt neu aufsetzen. Ich sehe das exemplarisch für wirklich viele Probleme von Menschen. Ich hätte das wirklich gerne, keiner müsste einbeinig sein. Aber es gibt nun mal Leute, die haben ein Bein verloren und dann müssen sie mit einer Stütze leben. Je liebevoller die geschmiedet ist und je kunstvoller sie gemacht ist und je akzeptierter sie in unseren Augen ist, umso einfacher fällt die Nutzung zum Weitergehen, weiter auf dem Heilsweg. Vielleicht in Richtung Ewigkeit. Amen.